und die du verheißen hast, dass dein Wort wird Frucht bringen und in Ewigkeit bleibt. Ich danke dir dafür. Amen.
Ich weiss nicht, ob ihr am Samstag am Abend Fernsehen geschaut habt. Wer hat von euch Fernsehen geschaut? Die Sportgala Euro 08, Trademark, Copyright und so weiter. Wo ich an die geschaut, weil ich einen Bescheid bekommen habe per Internet, dass dort halt Heilsarmee vorkommt. Wer hat das gesehen? Wer hat Heilsarmee gesehen? Ha? Und zwar ist das so gewesen, es hat eine von der Music Star Gewinnerin, wie heißt sie, Fabienne Louvet oder so, die hat die Landeshymne gesungen. Und nachher hat es, während dem zweiten Teil von der Landeshymne, hat es ganz viele verschiedene Menschengruppen gehabt, Schwimmnixen, die da so Bewegungen gemacht haben, und Pfadiesli am Lagerfeuer und Feuerwehrleute und alles mögliche Leute, die auch mitgesungen haben. So verschiedene Ausschnitte, so wie repräsentativ die ganze Bevölkerung von der Schweiz. Und eine Gruppe davon war die Heilsarmee gewesen. Das hat mich richtig ermutigt. Das heisst, dass für die Bevölkerung sind wir ein repräsentativer Anteil in der Bevölkerung. Das ist doch etwas Ermutigendes. Das hat mir gefallen. Aber das gefällt nicht, das passt jetzt, gehört nicht zu der Predigt. Vielleicht passt es auch nicht. Ich möchte heute am Morgen in eine neue Predigtreihe einsteigen. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr mit dem Bauen auseinandergesetzt. Mit dem Bau von seinem Reich. Gott hat mich auch erinnert daran und hat gesagt, bau meine Gemeinde. Bau mein Reich. Und es gibt einen ganzen Abschnitt in der Bibel, der sich mit dem Bauen befasst. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, als ich mich angefangen habe, damit auseinandersetzen, ich habe das Ganze ein bisschen unterschätzt. Und zwar habe ich über die Geschichte von Esra, vom Bau vom Tempel, vom Wiederherstellung vom Tempel, und dann nachher noch der Nehemia, Wiederherstellung von der Mauern von Jerusalem, und habe gemerkt, dass das eigentlich noch viel grösser ist. Da gehört noch 3 Propheten dazu, der Haggai, der Zachariah und der Maleachi. Und habe mich angefangen, da drinnen wühlen in das ganze Thema, und habe gemerkt, dass das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, weil die Bücher zum Teil wie gemischt sind. Wie zum Teil gehören mehr zum Murbau, andere Teil gehören zum Esra, andere zum Nehemia, und sind so richtig verschachtelt ineinander. Und wenn man einfach rein nur die Texte liest in der Bibel, kann man es nicht wirklich selber wie erarbeiten, was gehört jetzt hierher. Oder gut, wahrscheinlich könnte man es schon, aber dann müssen wir wirklich sehr, sehr tief forschen mit allen Jahreszahlen und welcher König ist wann, wie an der Macht gsi und so weiter. Aber ich wollte euch nicht langweilen mit dem, sondern ich werde jetzt heute reden über den ersten Teil vom Ende vom babylonischen Exil. Oh, und jetzt kommt er mit so Sachen, oder babylonisches Exil. Ich möchte euch so den geschichtlichen Zusammenhang einigermaßen ein bisschen in Erinnerung rufen. Es ist eigentlich eine Zeitepoche, wo wir uns relativ wenig damit beschäftigen. Wir beschäftigen uns gern mit der Mose-Geschichte, mit dem Abraham, Isaac, Jakob, Volk Israel in der Wüste und so weiter. Es gibt auch tonnenweise von Geschichten und so weiter. Aber das ist eine die Epoche ist eigentlich vom Jahr 600 vor Christus bis etwa 450 vor Christus ist die Zeit. Vom Rest nachher 400 vor Christus bis zu der Geburt von Jesus lesen wir eigentlich nichts mehr in der Bibel. Das Volk Israel ist ein widerspenstiges Volk. Die haben immer nicht gemacht, was Gott will. Die haben immer sich aufgelehnt, schon von Anfang an. Und durch Propheten hat Gott das Volk Israel immer wieder gewarnt und gesagt, das kommt nicht gut. Es kommt nicht gut und ihr werdet, euer Volk wird besiegt und verschleppt werden. Und das ist dann auch im Jahr, ums Jahr 600 vor Christus ist das passiert, dass der Nebukadnezar hat das Volk Israel oder das Volk Juda, ist es eigentlich gewesen, verschleppt. Verschleppt nach Babylonien. Sie haben nicht alle mitgenommen, sie haben vor allem die Reichen, die Gescheiten, also die Führer vom Volk, die Vornehmen vom Volk, vor allem die haben es mitgenommen nach Babylonien und haben den Rest, also einen recht grossen Teil, zurückgelassen. Haben aber dann aus anderen Völkern Leute deportiert und haben sie in Israel, in Palästina, dort sich ansiedeln lassen. Der Grund war eigentlich, dass die Völker geschwächt werden, oder? Dass sie sich vermischen, dass sie keine Identität mehr haben, keine Volksidentität mehr hatten. Und das ist dann auch in Palästina ist das passiert, dass die Juden sich vermischt haben, die zurückgeblieben sind, haben sich vermischt mit den Heidenvölkern, die gekommen sind. Und haben so eine Mischreligion nachher daraus gegeben. Sie haben ja dann so Religionen gemixt miteinander und da sind die sogenannten Samariter daraus entstanden. Und darum haben die Juden Mühe mit den Samaritern, die haben die überhaupt nicht gern, weil die sind nicht mehr keine rechten Juden mehr, weil die sich vermischt haben. Also jetzt, wenn ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter hört, dann könnt ihr daran denken. Das Volk aber im Exil, das hat gemerkt, jetzt müssen wir stark sein. Das sind auch ganz wichtige, auch clevere, gute, gescheite und gottesfürchtige Leute gewesen, die gemerkt haben, jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenhalten. Und sie haben, da ist im Exil ein Zusammenhalt entstanden in dem Volk, das seither eigentlich bis heute noch verhebt. Bis heute sehen wir Folgen aus dieser Zeit im Exil. Zum Beispiel, vorher hat es noch keine Synagoge gegeben. Man hat sich in Jerusalem im Tempel getroffen und nicht in der Synagoge. In diesem Exil ist der Gedanke von der Synagoge hat stattgefunden. Und es sind auch Schriftgelehrte, die sind dann aufgekommen und die Leute haben sich um die versammelt und haben sich absolut nicht durchmischt mit anderen Völkern. Und das machen sie bis heute. Ist es so, dass das Volk Israel, die Juden, immer noch ein reines Volk ist geblieben. Sie sind ja hartnäckig. Das könnte es dann sein, auch zum Guten. Sie sind 70 Jahre etwa, sind sie in Babylon gewesen, im babylonischen Reich verteilt. Und dann ist der Kyrus, der Grosse, ist an die Macht gekommen. Und der hat ein Dekret erlassen, das heisst, er hat einen Befehl erlassen und hat gesagt, die Juden sollen wieder zurückkehren in ihr Land. Und sie sollen den Tempel, ihren Tempel wieder aufbauen. Also es war nicht die Idee von den Juden. Es war die Idee vom König, vom Kyrus. Und der hat gesagt, und wir geben alles, was mir geraubt ist worden, geben wir mit. Das ist eine rechte Portion an Gold und Silber und weiss nicht was, Räucherpfannen und Gefäß und goldige Leuchter und alles Mögliche. Das Einzige, was nicht zurückgekommen ist, die Bundeslade. Die ist seit dem Jahr 600 vor Christus, ist die Bundeslade verschollen. Darum gibt es den Indiana Jones. Für die, die den Film kennen, der auf der Jagd ist, auf der Suche nach der Bundeslade. Und das ist etwas, wie das nach dem Kelch von Jesus, ist es immer wieder so ein Mythos, wo man versucht, das zu finden, weil es eine besondere Kraft hat, soll haben und hat gehabt. Aber seitdem ist die Bundeslade verschollen und das Allerheiligste ist seitdem leer. Das ist mir jetzt so aufgegangen, auch in den Vorbereitungen von dieser Predigt. Jetzt ist der Zerubabel ist beauftragt worden oder ist der Führer gewesen von der Rückkehrer. Er hat, die sind in mehreren Abteilungen sind die zurückgekommen, aber insgesamt sind etwa 50.000 Juden zurückgekommen. Ist das viel? Nein, das ist nicht viel. Wenn man da denkt, das ist sicher, wie viele sind verschleppt worden? Vielleicht 500.000? Vielleicht mehr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein kleiner Teil, der da zurückkehrt. In Jerusalem, haben sie sofort den Altar wieder aufgebaut und haben geopfert, haben ein Fest gefeiert und haben auch angefangen, das Fundament vom Tempel zu bearbeiten, wieder anfangen zu bauen und haben sich aber auch wieder in ihren Dörfern niedergelassen. Und auch in der Bevölkerung vor Ort, bei den Samaritern, hat es Widerstand gegeben. Die haben gefunden, hallo, was soll das? Wie kommen die dazu, da herzukommen und da wieder das Zeug aufzubauen? Und die haben sich anfangen wehren und haben durch Korruption und weiss nicht was, haben sie dazu gebracht, dass sie kein Material bekommen haben. Weil der Kyros hat eigentlich auch gesagt, dass er wird schauen, dass sie Geld bekommen für das Material. Aber das ist mit Korruption, haben sie das können verhindern, dass das passiert ist, haben auch können verhindern, dass die Juden weiterkommen im Bau. Und was haben die Juden gemacht? Sie haben aufgehört zu bauen. Ja, und stellen wir vor, die sind heimgekommen und sind auf ihren Hof gekommen oder auf den Hof von ihren Eltern oder Grosseltern und das Land war entweder brach gewesen, oder die anderen Leute haben darauf geschafft, ihre Häuser sind zerfallen gewesen, zum Teil kaputt, zerstört und die haben einiges zu tun gehabt, um das wieder in die Ordnung zu bringen. Ja, stellt euch vor, die müssen schauen, dass sie zu essen haben, dass sie Kleider haben, dass sie Schutz haben vor Wind und Wetter. Und der Bau am Tempel war nicht mehr wichtig. Ja gut, man hätte ja nicht können, weil die anderen dagegen sind. Und jetzt komme ich zum Haggai. Und zwar sind nach einigen Jahren, ich glaube nach 9 Jahren, bin nicht ganz sicher, ist der Haggai und der Zacharia, die beiden Propheten, etwa gleichzeitig aufgestanden und haben zum Volk geredet. Und dann sagt jetzt, ich lese da aus dem Haggai, aus dem ersten Kapitel, So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit, ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, so steht es jetzt halt so, ist ein bisschen kompliziert. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Getäfelte Häuser. Also, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die, wie die das gemacht haben mit den Häusern. Die sind ja relativ arm gsi und irgendwie haben sie doch Zeug gehabt, dass sie haben können, die Häuser täfern, die Wände täfern. Früher hat es das nur im Palast gegeben. Oder? Früher ist das nur im Palast möglich gsi. So, die Wände zu täfern. Und die haben das in ihren Häusern gemacht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich die Häuser täfert haben oder ob das einfach ein Bild ist, das da gebraucht ist, dass sie sich enorm Mühe gegeben haben, damit ihre Häuser schön aussehen. Damit es ihnen wohl ist. Und dann sagt er, richtet euer Herz auf eure Wege. Also, das ist so eine alttestamentliche Ausdrucksweise. Und da bedeutet eigentlich, schaut euch doch selber einmal an. Schaut euch doch an, wie es euch geht. Schaut mal her. Wie geht es denn dir? Du hast viel gesagt, aber wenig eingebracht. Wenn du isst, wirst du nicht satt. Und wenn du trinkst, bleibst du immer noch durstig. Wenn du dich anleihst, frühst du immer noch. Und die sauer verdiente Geld verrinnt dir zwischen den Fingern. Ich glaube nicht, dass unbedingt gemeint ist, dass sie hungert und durstet, zum Teil schon, aber ich glaube, der Gott meint da etwas anderes. Und vor allem, was uns anbelangt, meint er ein bisschen etwas anderes. Kommt euch das nicht bekannt vor? Du isst und bist gleich nicht glücklich. Wer von euch kennt das? Wenn man einen Frust hat, was machen wir? Was machen wir, wenn man einen Frust hat? Was machst du, wenn du einen Frust hast? So das braune Zeug. Schoki essen. Kaffee trinken. Okay. Was noch? Wir tun uns etwas Gutes. Gellet? Man muss sich ja schließlich etwas gönnen. Man kauft sich das neueste Handy. Ihr kennt das, die Geschichte habe ich euch schon x-mal predigt, gellet? Man, der neueste Computer, die neueste Software. Da bin ich ein bisschen anfällig. Oder die neuesten Kleider. Wisst ihr, es gibt so schöne Kleider, die man anlegen kann. Und ich sehe, ihr sind alle ja so schön angelegt. Darum müsst ihr die Uniform anlegen, dann kann niemand sagen, ihr hättet einen Frust gehabt. Nein, ist jetzt nicht so ernst gemeint. Aber wir brauchen vielfach Sachen, wo unser Loch stopft. Oder? Wir haben doch manchmal ein Loch in uns drin, wo wir einfach nicht glücklich sind, nicht zufrieden sind mit unserem Leben. Gell nicht? Und das Loch versuchen wir zu stopfen. Vielleicht mit schönen Blumen. mit Essen, mit Kleidern, mit einem schönen Auto, mit einem schönen Haus und so weiter. Und Jesus sagt, und schau dich doch einmal an. Das Loch, wo du versuchst zu stopfen, ist immer noch da. Genau so wie vorher auch. Stimmt's? Könnte es sein? Und Haggai sagt, gönnt in die Berge. Dort hat es Stein, oder? Beschafft Holz und fängt an, den Tempel bauen. Fängt an, den Tempel bauen. Ja, wisst ihr was? Er sagt durch das eigentlich, schaut weg von euch selber, schaut auf mich. Beschäftigt euch nicht allzu sehr mit euch selber, sondern vor allem mit mir. Und jetzt muss ich noch ein bisschen zurückblenden. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Der Tempel ist kaputt gemacht worden. Das Volk ist verschleppt worden. Das Volk hat gelitten, ist kaputt gemacht worden, ist beraubt worden. Ja, woher kommt denn das Loch bei uns? Woher kommt das Loch in unserem Herz? Wir sind beraubt worden. Wir sind kaputt gemacht worden. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gebraucht, der Vers. Der Dieb kommt nur, um zu rauben, zerstören, schlachten. Ich aber bin gekommen, das Leben zu geben und es in Fülle zu geben. Und wir sind von dem Moment, wo wir auf dieser Welt angekommen sind, als Menschen, als kleine Kind, sind wir beraubt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich weiss nicht, ob jemand von euch das schon mal erlebt hat, in der Schule, dass ein Lehrer gesagt hat, aus dir wird einmal nichts. Du nichts nutzt, du tauge nichts. Du bist ein fauler Sack. Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Oder vielleicht sind wir enttäuscht worden von Leuten, die wir uns auf sie verlassen haben. Vielleicht hat uns irgendjemand auch etwas angetan, etwas Schlimmes. Und ich glaube, jedes von uns weiss selber, was das wir haben, wo wir beraubt worden sind in unserem Leben. Vielleicht auch durch Sünde, durch unsere Sünde, durch unser eigenes Verhalten sind wir beraubt worden. Und durch das ist ein Loch entstanden in unserem Herz. Und dann ist der Moment gekommen, wo wir zurückgekehrt sind, wo der Zerubabel gerufen hat und gesagt, Leute, wir gehen heim. Wir gehen heim. In unseren ehemaligen Herrschaftsbereich nach Jerusalem. Das war vielleicht der Moment, wo ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt. Wo ihr gesagt habt, jawohl, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er lebt. Ich glaube, dass er Sohn Gottes ist. Und ich weiß, dass ich ihn brauche. Und dann seid ihr heimgekommen. Ihr habt den Altar aufgebaut. Ihr habt den Altar aufgebaut und habt gefeiert. Ihr habt angefangen, den Grundstein, den habt ihr gelegt. Den Grundstein, den habt ihr gelegt in eurem Leben. Und dann sind Widerstände gekommen. Dann habt ihr, sind andere Sachen wichtig geworden. Es hat Stillstand gegeben in eurem Leben. Und die, aber das Loch war immer noch da in eurem Leben. Da war keine Heilung. Da war zwar Vergebung, aber noch keine Heilung. Und jetzt sagt der Haggai, oder Gott sagt durch den Haggai, schaut euch selber doch an. Schaut dich an. Und ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist für uns als Christen, dass wir es wagen. Ja, wisst ihr, manchmal wagen wir es gar nicht. Die meiste Zeit wagen wir gar nicht, uns selber anzuschauen. Wirklich. Wie sieht meine Beziehung aus zu Gott? Wie sieht mein Leben aus? Bin ich wirklich so glücklich, wie wir da singen in diesen Lobpreisliedern? Stimmt das wirklich, was wir erleben? Erleben wir das auch wirklich mit Gott? Wo wir singen? Wo wir lesen? Du isst und wirst nicht satt. Du trinkst und bleibst immer noch durstig. Du leihst dich warm an und frierst immer noch. Das, was du dir erarbeitet hast, zerrinnt dir zwischen den Fingern. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns als Christen anschauen. Ich habe einen jungen Mann bei mir in der Seelsorge gesagt, weisst du, ich habe die Nase voll. Das ist niemand von da. Weisst du, ich habe die Nase voll. Das zu machen und versuchen, aus mir raus mich zu bessern. Aus mir raus versuchen, wieder etwas zu machen und es verändert doch nichts. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir auch das sagen. Aus uns raus können wir es nicht. Und dann sagt Gott sagt durch den Haggai zum Volk, weil das Volk lässt sich erwecken, das Volk lässt sich rufen und sagt, mal, wir gehen wieder bauen. Und er sagt zum Volk, ich bin bei dir. Ich bin bei euch, ich verspreche es. Ich, der Herr, ich verspreche es, ich bin bei euch. Ihr seid nicht allein. Das ist, wenn wir ihm Antwort geben, dann drückt er sein Siegel auf und sagt, ich bin dabei. Ich helfe dir. Und sie fangen an zu bauen. Und sie fangen an zu bauen. Und jetzt stellt euch vor, das sind 50'000 Leute gewesen. Viele davon sind sicher alt gewesen und krank. Einige sind sehr jung gewesen. Und auf jeden Fall haben nicht alle 50'000 können mitschaffen. Jetzt müssen wir mal überlegen, müssen wir mal schauen. Das ist alles in Trümmer. Ein riesen Trümmerfeld. Wisst ihr, wie viele Leute am Tempel gebaut haben vom Salomo? Wisst ihr, wie viel? 30'000 Holzfäller. 80'000 Steinmetz. Und 70'000 andere Arbeiter. Macht rund 180'000 Leute. Und jetzt kommen wir da, ich weiß nicht, vielleicht sind 20'000 gewesen, die haben können bauen. Ich weiß es nicht. Und sie sind da gestanden, sie haben kein Material gehabt, sie haben kein, vor allem nur minderwertiges Material gehabt. Und die sind richtig entmutigend gewesen. Und dann sagt, redet Gott wieder durch den Haggai. Und nun, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du hoher Priester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Manchmal schauen wir unser Land an, unser Tempel an, unser verschüttete, zerstörte, wo wir in unserem Leben haben. Ich weiß nicht. Manchmal das Minderwert, der Minderwertigkeitsgefühl, das wir haben. Vielleicht fühlen wir uns unwürdig, im Reich Gottes zu arbeiten, im Reich Gottes etwas zu tun. Ja, wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Ja, schau mich doch mal an. Aber Gott schaut nicht auf das. Gott schaut nicht auf Trümmer. Gott schaut auf das, was wird. Gott schaut auf das, was er zugrund gelegt hat in deinem Leben. Und er möchte das wiederherstellen. Nein, er möchte es nicht wiederherstellen, er wird wiederherstellen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber ich weiss etwas, dass Gott in deinem Leben kann wiederherstellen. Er kann das, was geraubt ist, wieder zurückfordern. Und wir werden das nächste Mal, wenn ich das Thema aufnehme, werden wir sehen, was passiert da mit dem Volk Israel. Mit dem Volk Juda. Aber ich möchte euch einfach eins zusprechen. Gott möchte wiederherstellen. Schaut euch selber an. Wagt einmal, euch ganz kritisch anzuschauen. Stimmt das überein in meinem Leben? Was ich sage, was ich lebe, was ich nach aussen hin zeige? Bin ich so ein Christ, wie ein Christ soll sein? Oder wenn ich denke, dass er soll sein? Und lass dich herausfordern, wieder am Tempel vom Heiligen Geist zu arbeiten. Jesus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Der wohnt in euch. Wo liegen Trümmer in meinem Leben? Und vor allem, Gott macht uns immer Zusagen, einen Haufen Zusagen. Vielleicht überlegt ihr euch auch, wo hat Gott in meinem Leben Zusagen gemacht? Und vielleicht forscht ihr nach, schaut, was sagt Gott da innen über mich? Er hat Freude an dir. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Er ist mit dir, immer und überall. Das sind alles Sachen, die wir für uns nehmen dürfen. Und vielleicht, wenn du merkst, dass da Trümmer sind, wo du nicht selber damit Schlag kommst. Du sollst ja auch nicht selber damit Schlag kommen. Wichtig ist, sie mal aufzudecken Und vielleicht brauchst du auch Hilfe. Kann ganz gut sein. Für das sind wir ja auch gemeint, dass wir einander dienen können. Vielleicht in einer Kleingruppe. Vielleicht auch in einem seelsorgerlichen Gespräch. Vielleicht braucht es auch mehr. Aber lassen wir den kämpferischen Geist Platz bekommen, wie wir gehört haben am Anfang. Der kämpferische Geist, wo man sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht täuschen von dem, was die Welt mir sagt, das ist wichtig und das ist gut und das brauchst und das brauchst, dann bist du glücklich. Sondern gib dich nicht zufrieden mit weniger, als Gott dir möchte geben. Silber und Gold gehören ihm. Alles gehört ihm. Amen. Zum Schluss möchten wir noch ein Lied singen.